Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
Der Lebensraum schrumpft seit Jahren massiv.
Das geht eigentlich über das ganze Tier- und Pflanzenreich hinweg.
Die schmalköpfige Schmalbiene galt in Hessen als ausgestorben.
Das ist der Druck der Menschen, die zu einem deutlichen Rückgang der biologischen Vielfalt geführt hat.
Nashornhorn wird teurer gehandelt als Gold.
Wir erkennen, dass es durchaus Durchbrüche gibt.
Da summt sie wieder.
Wir fanden es schön zu sehen, dass eine sehr, sehr gefährdete Art nachgewiesen wurde.
Ja, die Frage, wo man anfangen soll, ist immer schwierig. Am besten vor der eigenen Haustür natürlich.
Ante, Raya, der Storch.
Ich bin eigentlich sehr zuversichtlich aus dem einfachen Grunde, weil uns die Natur ganz deutlich zeigt, was wir zu erwarten haben, wenn wir uns nicht darum kümmern.
Es ist keine Art, wie der Mensch oft mit anderen Arten umgeht, mit Tier- und Pflanzenarten. Er dringt in natürliche Lebensräume ein, er verändert und verschmutzt sie, er beutet sie aus und bringt sie aus dem Gleichgewicht. Und mit all diesen einschneidenden Maßnahmen sägt er zugleich an dem Ast, auf dem er selber sitzt. Denn wenn es weniger Arten gibt oder weniger Exemplare jeder Art oder wenn eine geschwächte heimische Art von einer anderen verdrängt wird, dann hat das nicht nur Folgen für die Tiere und Pflanzen selbst, sondern auch für uns Menschen. Zahlreiche Studien zeigen, jede für sich und erst recht alle zusammengenommen, dass sich die Zahl der Tier- und Pflanzenarten und auch die Zusammensetzung der Artengemeinschaften immer mehr verändert. Höchste Zeit also, dass wir versuchen, wieder gut zu machen, was wir angerichtet haben, denn noch ist nicht alles verloren. Wie also können wir zu Rettern werden für Pflanzen, für Tiere und für uns selbst? Retten statt gefährden, der Mensch und die Artenvielfalt, so heißt diesmal der Tag, ein Thema viele Perspektiven. Sowohl die Radiosendung als auch der Podcast in der ARD-Audiothek. Zu denen, die versuchen, den Schaden wieder gut zu machen, den wir Menschen so manchem natürlichen Lebensraum zufügen, gehört auch der Biologe Martin Schäfer. Er arbeitet bei der Naturschutzorganisation Xocotoco und er versucht in Südamerika, im Süden Ecuadors, den Blaulatzkolibri zu retten. Was nicht nur im Interesse dieser Vogelart liegt, sondern wichtig ist für das gesamte dortige Ökosystem. Vom Blaulatzkolibri gibt es nur noch 100 Exemplare, und zwar nur dort, im Süden Ecuadors. Und bedroht werden sie von der Rinderzucht. Denn um Rinder zu züchten, braucht man Weiden und um die freizulegen, holzen die Rinderzüchter Bäume ab. Ausgerechnet in den Wäldern, in denen die Blaulatzkolibris leben. Unsere Südamerika-Korrespondentinnen Marie-Christine Böse und Anne Herberg waren eine Zeit lang mit dem Biologen Martin Schäfer unterwegs, dort, wo er den Blaulatzkolibri zu schützen versucht.
Und dann entdeckt Martin Schäfer die zwei Eindringlinge. Gemächlich knabbern zwei Kühe am rauen Gras, reißen die kleinen Blätter von den knorrigen Büschen der Bergwiese hoch oben in den ecuadorianischen Anden. Die dürfen da gar nicht stehen, sagt der deutsche Biologe.
Und daher ist mir die Kuh so ein Dorn im Auge.
Denn die Kuhweiden, die damit verbundene Abholzung, all das gefährdet den Lebensraum eines Tieres, von dem nur noch rund 100 Exemplare existieren. Und zwar nur hier in den Anden im Süden Ecuadors. Der Blaulatzkolibri. Smaragdgrüner Kopf, der Hals schimmert in dunklem Blau, gerade mal 12 cm ist er groß. Seine Flügel schlagen etwa 50 Mal pro Sekunde, wunderschön und bedroht zugleich. Deshalb kauft Schäfers ecuadorianische Naturschutzorganisation Xocotoco Land und forstet wieder auf. Zehntausende Bäume pflanzen die Mitarbeiter in Handarbeit. 2 Jahre müssen sie das Gras zurückschneiden, das sonst den Bäumchen das Licht nimmt.
Dass der Wald gut strukturiert ist, brauchst du vielleicht 40 Jahre. Dass einfach erstmal ein Wald dasteht, das sind so 15 bis 20 Jahre. Und das kriegen wir hin und dann wird die ganze Gegend hier wieder richtig schön.
Die Mitarbeiter stammen von hier. Das hilft, auf die lokalen Bauern umzustimmen, die für Weideland lieber abholzen wollen. Es ist schon noch ein weiter Weg. Wenn es ein Bruchteil der Menschen versteht, ist das ein Erfolg. Der Lebensraum des Blaulatzkolibris schrumpft seit Jahren massiv. 2017 entdeckten Forscher die Art auf 3700 Metern Höhe. Die Chancen, einen dieser seltenen Vögel zu sehen, stehen mittelgut. Doch das ARD-Team hat Glück.
Da ist er. Aber das ist so das typische Walzgehabe.
Das ist jedenfalls gerade sein Lieblingsplatz hier.
Der Blaulatzkolibri, so klein er ist, spielt eine zentrale Rolle im Ökosystem. Er bestäubt Pflanzen, damit sie sich vermehren und Wasser speichern, das später die Menschen brauchen. Ein Kreislauf.
Dass der hier überleben kann, das ist das, was mich glücklich macht, sozusagen. Okay, das wird von jetzt an nur noch besser. Und dadurch weiß ich, hier werden später noch mehr Kolibris leben können. Und ich kann meinen Teil dazu beitragen, dass die Welt zumindest hier ein ganz kleines bisschen besser wird.
Dabei hilft bereits jetzt auch künstliche Intelligenz. Mit Hilfe von KI-Modellen will Schäfer herausfinden, wie schnell die Kolibris sich vermehren, was ihnen hilft, was schadet. Weiter im Tiefland, dort, wo das Buschland in tropischer Nebelwälder übergeht, haben Mitarbeiter deswegen Dutzende Kameras und Mikrofone im Wald angebracht, die Tag und Nacht Geräusche und Bilder aufzeichnen. Aufnahmen, die Schäfer dann von KI analysieren lässt. Die gesammelten 22.000 Stunden Material könnte er allein kaum abhören, geschweige denn die Tiere erkennen. Die KI, genau programmiert, schafft das blitzschnell und spuckt zum Geräusch den Tiernamen aus.
Das ist so eine typische Audiodatei von so 2 Minuten und daraus sind unterschiedliche Vogelarten zu hören. Die trage ich dann ein in eine Liste, dann wissen wir, dass dieses Mikrofon an dem bestimmten Ort eben genau diese Vogelarten, wie jetzt diese Ameisenbitter gerade im Hintergrund zu hören, aufgenommen hat.
Die Stiftung Rokotoko will so dokumentieren, was ihre Arbeit bringt, wie schnell sich der Wald erholt, ob Tiere zurückkommen. Oder ob sie etwas verbessern müssen, dem Artenschutz einen Wert geben, das ist sein Ziel.
Dass der Wald gut strukturiert ist, brauchst du vielleicht 40 Jahre. Dass einfach erstmal ein Wald dasteht, das sind so 15 bis 20 Jahre. Und das kriegen wir hin und dann wird die ganze Gegend hier wieder richtig schön.
Schon jetzt lässt sich der Erfolg sehen und hören. Nasenbären kommen nun wieder öfter und nachts erwacht im Wald das Leben. Die Schutzgebiete sind Heimat von mehr als 5.500 Arten, viele davon bedroht. Es geht nicht darum, alles zu schützen, sagt Schäfer noch, sondern um Rückzugsräume, auch für den Kolibri.
Eindrücke unserer Südamerika-Korrespondentinnen Marie-Christine Böse und Anne Herberg. Sie waren vor kurzem in Ecuador unterwegs, wo Bäume abgeholzt werden, um Weiden für die Rinderzucht zu schaffen. Dadurch wird der Lebensraum des Blaulatzkolibris gefährdet und weil der Pflanzen bestäubt, die ihrerseits wertvolles Wasser speichern, gerät durch den Eingriff von Menschen in diesen Lebensraum eine ganze Menge aus dem Gleichgewicht. Professor Josef Settele leitet die Abteilung Naturschutzforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Guten Tag, Herr Professor Settele.
Ja, hallo, guten Tag.
Können Sie weitere Beispiele nennen für derart folgenreiche Eingriffe des Menschen in Ökosysteme?
Ja, wir haben sehr viele Beispiele weltweit, genau beim Thema Bestäubung, dass der Verlust von bestimmten Bestäuberarten einfach die Erträge mindert, also im Prinzip auch die landwirtschaftliche Nutzung schwieriger macht. Das ist bei uns im Obstbau zum Beispiel so, wenn entsprechend die Vielfalt fehlt, aber es ist auch in den Tropen genauso. Das Beispiel Ecuador ist ein sehr schönes, was es gut zeigt.
Damit wir uns mal klar werden über das ökologische Gefährderpotenzial von uns Menschen, auf welche unterschiedlichen Weisen nimmt der Mensch denn Einfluss auf die Artenvielfalt?
Ja, wir haben es versucht, mal in so einem globalen Bericht vor ein paar Jahren zusammenzufassen. Und da kann man sagen, es gibt so ja, 5 wesentliche Hauptkategorien. Die erste ist die generelle Landnutzung oder auch Meeresnutzung, Fischerei im Meer zum Beispiel, Landnutzung als einfach Agrarproduktion etc. Das zweite ist die direkte Ausbeutung. Auch Fischerei spielt eine wichtige Rolle im Meeresbereich wiederum. Dann haben wir Klimawandel als Faktor, der mittlerweile für die letzten 50 Jahre wohlgemerkt schon auf Platz 3 liegt als Hauptfaktor der Beeinflussung von Artenvielfalt. Dann gibt es noch die Umweltchemikalien-Thematik und invasive Arten. Das ist so ganz grob dieser Komplex, der alles Dinge, die vom Menschen stark mit beeinflusst sind.
Wenn es um die Frage geht, wo und wie retten wir die Artenvielfalt, weiß man wahrscheinlich auf Anhieb gar nicht, wo man anfangen soll. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Baustellen auf der Welt, wenn es um die Bedrohung der Artenvielfalt geht?
Ja, die Frage, wo man anfangen soll, ist immer schwierig. Am besten vor der eigenen Haustür natürlich. Im nächsten Fall hilft es immer ganz gut. Also im eigenen Garten, bei der Gestaltung oder bei der Kommune. Wenn ich die lokale Skala nehme, oder beim öffentlichen Grün, wenn ich schaue, wie werden Wiesen gemäht, Flächen gepflegt oder auch beim Einkaufsverhalten, wie kann ich nachhaltige Produkte eher fördern. Also alle Sachen, die damit reingehören. Insgesamt ist sicher die Nutzung, die veränderte Landnutzung der wichtigste Faktor, der eigentlich global sich auswirkt auf den Verlust von Ökosystemen, Verlust von Arten.
Forschende der Universität Zürich haben ja zuletzt Tausende von Einzelstudien zusammengeführt und in ihrer Gesamtheit ausgewertet und dabei festgestellt, dass dort, wo die Artenvielfalt beeinträchtigt ist, die Artenzahl um ein Fünftel gesunken ist im Durchschnitt. Welche Tier- und Pflanzenarten sind denn da besonders betroffen?
Ja, das geht eigentlich über das ganze Tier- und Pflanzenreich hinweg. Es gibt gewisse Gruppen, sogenannte Palmfarne, das sind weltweit 70% der Arten gefährdet. Das ist eine ganz bestimmte Pflanzengruppe. Und da gibt es halt so irgendwelchen Wirbeltieren, Amphibien, die wir kennen, die sind sehr stark gefährdet durch verschiedene Faktoren, durch Landnutzung, durch Fragmentierung, aber auch durch einen Pilz, der sich ausbreitet, durch Klimawandel, also alles, was auf Amphibien sich wirkt. Weshalb wir bei Amphibien schon 150, also 2% der Arten, die es früher mal gab, schon verloren haben weltweit, 150 von 6.000 und ganz viele andere davon auf der roten Liste ganz weit oben stehen. Das heißt, wir haben überall verschiedenste Gruppen. Amphibien ist vielleicht ein Beispiel, was am schlimmsten aussieht zurzeit, aber das kann man auch genauso bei verschiedenen Insektengruppen sehen, bei Faltern, bei Bienen, wo halt gute Daten haben, ist es meistens so, dass wir auch gut feststellen können, dass der Artenrückgang sich überall leider ereignet.
Auch die Artenzusammensetzung hat sich verändert, sagt die Studie. Was genau heißt das?
Ja, das heißt, dass bestimmte Arten wegfallen in gewissen Systemen, durch andere ersetzt werden oder bestimmte Arten dominanter werden, als sie vorher waren. Also Extremfall, nehmen wir mal den Harz als Beispiel. Das ist ja auch ein Ökosystem erstmal, ein Waldökosystem. Und da hat die Artenzusammensetzung von früher einem Mischwald sich geändert durch menschliche Nutzung in Richtung eines eher monokulturellen Ansatzes, also Fichten und Co. Und dann haben dort ganz stark die bekannten Borkenkäfer zugenommen. Das heißt, ich habe ganz wenige Arten, die ganz dominant sind, also Fichte im Absterben und Borkenkäfer, was früher völlig andere Kombinationen von Arten waren. Mehr Vielfalt von Arten einfach hatte. Das ist ein Extrembeispiel von Verlust von Diversität, von Verlust von Zusammensetzung oder von Veränderung der Zusammensetzung.
Welche Folgen hat das dann in den jeweiligen Lebensräumen und auf diese Lebensräume?
Ja, insgesamt ist ein Verlust von Vielfalt einfach ein Rückgang dessen, was wir oft Resilienz nennen, also die Widerstandsfähigkeit gegen Einflüsse von außen. Das heißt, eine höhere Vielfalt hat in aller Regel zur Folge, dass ich für verschiedene Events besser abgepuffert bin. Aber es gibt immer jemanden, der darauf reagieren kann. Habe ich nur wenige, dann kann es sehr fatal sich auswirken. Also Monokulturen zum Beispiel oder eben dieses Forstbeispiel im Harz, da ist dann ganz wenig noch da, dass ich so ein System noch in irgendeiner Form halten kann, sobald es mal von irgendwelchen Gefahren bedroht wird.
Kann man diese Entwicklung dann irgendwie wieder rückgängig machen oder hat das keinen Sinn? Muss man dann eher Wege finden, sich anzupassen daran?
Ja, ich denke, wir werden hier und da gezwungen sein, uns anzupassen. Aber Anpassung kann ja auch bedeuten, sich rückzubesinnen auf die, soll man sagen, Stabilität von Systemen, wie sie mal waren. Also im Forstbereich durch Diversifizierung mehr Pflanzenarten, mehr Waldarten, mehr Baumarten anzupflanzen. Gewisse Vielfalt mit verschiedenen Ansprüchen an Trockenheit, an Feuchtigkeit, an Klima, also an Temperaturen. Und damit kann ich im Prinzip schon gegensteuern. Das ist eine Kombination aus Rückholung des, was wir mal hatten, zu einem gewissen Grad und zugleich eine Anpassung. Also immer beides eigentlich letztlich, was da zusammenspielt.
Nun haben wir eben am Beispiel aus Ecuador gehört, dass eine Naturschutzorganisation dort Land kauft, um den Lebensraum des Blaulatzkolibris zu bewahren. Was kann man denn noch alles tun zur Erhaltung von Arten und Artenvielfalt? Was wird womöglich schon getan und läuft gut?
Also es läuft weltweit einiges. Deutschland ist sehr aktiv da in diesem Bereich, vor allem im globalen Süden. Als Schutzgebiet ist das ganz naheliegendes natürlich, Kolibri als Beispiel, was wir jetzt hatten, aber auch, soll man sagen, die Riesenottern in Peru, die geschützt werden, noch ein großes Schutzgebiet. Das ist erstmal ziemlich straight, sage ich mal. Auch bei uns kann man Schutzgebiete natürlich einrichten, die aber meistens dann vielfältig sind, wenn sie eine gewisse Nutzung nach wie vor haben, da wir bei uns eine Kulturlandschaft haben, durch den Menschen geprägt und die Diversität sich über Jahrtausende oder Jahrhunderte zumindest angepasst hat. Das heißt, dort die Nutzung extensiv zu gestalten ist ein wichtiger Punkt. Also Grünland, also Grasländer, Wiesen, Weiden zum Beispiel, so zu managen, dass sie nicht überdüngt werden, nicht überhäufig gemäht werden oder beweidet. Da können wir damit ganz gut eine Vielfalt auch lokal erreichen.
Professor Josef Settele, Leiter der Abteilung Naturschutzforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Vielen Dank.
Gerne.
Wie herrlich leuchtet mir die Natur. Wie glänzt die Sonne, wie lacht die Flur. Es dringen Blüten aus jedem Zweig. Und tausend Stimmen aus dem Gesträuch, und Freud und Wonne aus jeder Brust. O Erd, o Sonne, o Glück, o Lust, o Lieb, o Liebe, so goldenschön, wie Morgenwolken auf jenen Höhen. Du segnest herrlich das frische Feld, im Blütendampfe die volle Welt. O Mädchen, Mädchen, wie lieb ich dich, wie blickt dein Auge, wie liebst du mich? So liebt die Lerche Gesang und Luft und Morgenblumen den Himmelsduft. Wie ich dich liebe mit warmem Blut, die du mir Jugend und Freud und Mut zu neuen Liedern und Tänzen gibst. Sei ewig glücklich, wie du mich liebst.
Tja, so glücklich und verliebt kann uns der Reichtum und die Schönheit der Natur machen. Das war ein Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe mit dem Titel Mailied. Und mit seinen duftenden Blüten und singenden Lerchen passt dieses Gedicht perfekt nicht nur zum Wonnemonat Mai im Allgemeinen, sondern auch zum Internationalen Tag der biologischen Vielfalt im Besonderen. Denn dieser internationale Tag ist jedes Jahr am 22. des Monats Mai. Aus diesem Anlass heißt der Tag ein Thema viele Perspektiven, diesmal retten statt gefährden, der Mensch und die Artenvielfalt. Tatsächlich gelingt es immer wieder mal, die Artenvielfalt zu retten, statt sie weiter zu gefährden. Das haben wir vorhin schon von Professor Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gehört. Und wir hören es jetzt von unserem Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner. Er hat 5 Erfolgserlebnisse für uns, 5 Neuigkeiten auf dem Gebiet des Artenschutzes, für die unter anderem Umweltschutzorganisationen wie zum Beispiel der WWF gesorgt haben.
Neuigkeit 1. Das Wildern von Nashörnern ist im südafrikanischen Naturreservat Thluthluwe Imfolosi stark zurückgegangen, um fast 70%. Der Grund dafür, den Nashörnern wurden die Hörner gekürzt. Das macht sie für Wilderer weniger interessant. Denn Nashornhorn wird teurer gehandelt als Gold und soll etwa für Wohlstand, Macht und Erfolg sorgen. Das jedoch ist Aberglaube, denn Nashornhorn besteht fast nur aus Keratin, der Substanz, aus der auch Fuß- und Fingernägel sind. Was heißt, die Hörner können auch wieder nachwachsen. Neuigkeit 2. Der Blauflossen-Thunfisch gilt nicht mehr als überfischt. Der bis zu 4 Meter lange und über 600 Kilo schwere Fisch war massiv unter Druck geraten. Speziell durch die große Nachfrage aus der Sushi-Industrie und der industriellen Fischerei. Zu seinem Aufwind führte nun die Zusammenarbeit von Meeresschützern, Regierungen und Industrie. Unter anderem wurden strenge Regulierungs- und Überwachungsmaßnahmen ergriffen und 35 Unternehmen der Seafood-Branche verpflichteten sich dazu, Blauflossenthunfisch nicht mehr zu kaufen oder zu verkaufen. Neuigkeit 3. Die Europäische Kommission hat die Finkenjagd auf Malta für illegal erklärt. Diese hatte auf der Mittelmeerinsel eine lange Tradition. Sie bedrohte aber die Zugvögel, die sich von Mitteleuropa auf den Weg nach Afrika machen. Ein Viertel von ihnen, 25 Millionen, fanden jährlich unter anderem auf Malta den Tod. Um als Delikatesse verzehrt, als Trophäen ausgestellt oder nach dem zweifelhaften Kick des Tötens einfach entsorgt zu werden. Neuigkeit 4. Dank künstlicher Intelligenz können jetzt herrenlos im Meer treibende Fischernetze schneller aufgespürt und geborgen werden. Das schützt viele Meerestiere, denn jährlich landen rund 50.000 Tonnen dieser Geisternetze in den Ozeanen. Tiere verheddern sich in ihnen und strangulieren sich mit schlimmstenfalls tödlichem Ausgang. Die künstliche Intelligenz analysiert Schallwellendaten aus dem Meer. So kann sie Netze mit 90%iger Genauigkeit identifizieren. Die Daten fließen in eine Internetplattform ein und es können Rettungsaktionen gestartet werden. Neuigkeit 5. In Deutschland erholt sich der Bestand der Feldhasen. Dafür verantwortlich sind verschiedene Gründe. Unter anderem wurden Blühwiesen, Feldraine oder Gebüsche neu angelegt. Oder sie wurden aufgewertet durch das Aussäen von Gras und Wildkräutern, was den Hasen gesunde Nahrung und Deckung beschert. Häufig geschah das als ehrenamtliche Kooperation von Jägerinnen und Jägern und der Landwirtschaft. Und all das kommt auch anderen Tieren des Offenlandes zugute, wie Rebhuhn oder Feldlerche.
5 positive Neuigkeiten zum Schutz der biologischen Vielfalt, überbracht und erläutert von unserem Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner. Dafür zu sorgen, dass es noch mehr solcher positiven Neuigkeiten gibt, ist auch das Ziel und die Aufgabe des Übereinkommens, das die UN, die Vereinten Nationen, geschlossen haben über die Rettung und Bewahrung der biologischen Vielfalt. Immer wieder wird dieses Übereinkommen fortgeschrieben auf den sogenannten COPs, den Conferences of the Parties, den Konferenzen der Vertragsparteien. Damit sind die knapp 200 Staaten gemeint, die in den vergangenen 30 Jahren die Konvention über biologische Vielfalt unterschrieben haben. Ihre jüngste Konferenz hat im vergangenen Jahr in Cali in Kolumbien stattgefunden. Vorbereitet, organisiert und geleitet werden die Konferenzen zur Artenvielfalt zurzeit von der hohen UN-Repräsentantin Astrid Schomaker aus Deutschland, denn sie leitet das Sekretariat des UN-Übereinkommens über die biologische Vielfalt. Guten Tag, Frau Schomaker.
Guten Tag.
Eine aktuelle Auswertung und Synthese tausender Studien hat ergeben, dass wegen menschlicher Einflüsse überall auf der Welt und bei allen Organismen die Zahl der Arten abnimmt und dass sich an vielen Orten auch die Zusammensetzung der Artengemeinschaften ändert. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus für Ihre Arbeit, den Schutz der weltweiten Biodiversität? Was müsste jetzt geschehen, kurz-, mittel- und langfristig?
Ja, das ist schon eine ganz wichtige neue Studie, die aber im Prinzip das unterstreicht, was uns schon frühere Studien gesagt haben. Und das ist der Druck der Menschen ist, die zu einem deutlichen Rückgang der biologischen Vielfalt geführt hat und das weltweit. Was diese neue Studie uns jetzt genauer aufzeigt, und das ist wirklich sehr wichtig, ist, dass dieser Druck sich unterschiedlich aufwirkt in verschiedenen Teilen der Welt. Also unterschiedlich auf Ökosysteme und unterschiedlich auf Arten. Da geht es manchmal darum, dass wir ganz deutlich Arten verlieren, aber manchmal auch darum, dass sich die Artenzusammensetzung ändert, was dann dazu führt, dass die Ökosysteme nicht mehr die Dienstleistung erbringen können, von denen wir es als Menschen abhängen. So, und da wir jetzt wissen, und das nochmal bestätigt wurde, dass es dieser menschliche Druck ist, der sozusagen zu den Naturproblemen führt, wissen wir auch, wie wir das angehen sollen. Das heißt, wir werden uns zunehmend auf die sogenannten Drivers dieser Probleme verstärkt konzentrieren. Das heißt, es geht darum, wie wir konsumieren, wie wir produzieren, wie wir unsere Landwirtschaft und unsere Food Systems organisieren.
Nun haben wir ja immer wieder erlebt, zum Beispiel bei internationalen Klimakonferenzen, wie schwierig es sein kann, gegen nationale Interessen verschiedenster Staaten anzukommen, wenn es darum geht, die natürlichen Grundlagen dieser Welt zu bewahren. Welche unterschiedlichen nationalen Interessen prallen denn beim Thema Artenvielfalt aufeinander? Sie haben ja gerade schon das Stichwort Landwirtschaft genannt. Die betreibt ja auch jedes Land auf seine Weise. Können Sie uns ein paar Beispiele von widerstreitenden nationalen Interessen nennen?
Ich würde jetzt sagen, es sind weniger widerstreitende nationale Interessen als natürlich Interessen in jeder unserer Vertragspartei. Also bei uns geht es darum, dass wenn man die Natur schützen muss, man die Wirtschaft anders gestalten muss. Und diese andere Gestaltung der Wirtschaft hat natürlich deutliche Auswirkungen auf alle Akteure. Und deswegen müssen diese Prozesse eben gemeinsam mit den Betroffenen gemacht werden. Also wir haben Umsetzungsvorschriften, auf die sich die Vertragsparteien geeinigt haben. Da geht es darum, dass man nationale Strategien und Aktionspläne ausarbeitet. Und da ist es ganz wichtig, dass bei dieser Ausarbeitung alle beteiligt sind. Also wir nennen das dann so einen gemeinschaftlichen Ansatz der gesamten Regierung, aber auch der gesamten Bevölkerung. Zwischen den Staaten geht es oft um Finanzierungsprobleme. Es ist natürlich so, dass bei uns im sogenannten globalen Norden, wir haben schon viel an Natur verloren im Zuge unserer Industrialisierung, während die großen Naturgebiete, an die alle denken, also das Amazonengebiet, das ist halt im globalen Süden, wo das Geld knapp ist. Und wir sagen, und die sagen jetzt halt, das muss jetzt im Süden geschützt werden. Und der Süden sagt, ja, wie sollen wir das denn finanzieren? Wir müssen uns ja selber auch noch entwickeln. Das heißt, es geht sehr oft darum, dass man sich versucht darauf zu einigen, wie Naturschutz finanziert werden kann. Und da haben wir uns jetzt auch in Cali letztes Jahr bei der letzten Vertragsstaatenkonferenz darauf einigen können, dass wir eine neue Finanzierungsstrategie ausarbeiten. Und das ist schon ein ganz wichtiger Schritt vorwärts. Und das andere sehr wichtige Element ist, dass ein Großteil der Natur wird ja gehütet von den indigenen Bevölkerungen und lokalen Gemeinschaften. Und auch da ist es uns gelungen, jetzt im letzten Jahr die Rolle dieser Gruppen zu stärken, sodass wir also mehr davon profitieren können, was sie wissen, wie sie mit der Natur umgehen und dass sie auch eine bessere Möglichkeit haben, sich einzubringen bei uns in die Vertragsverhandlungen.
Wenn es darum geht, die Artenvielfalt auf der Welt zu erhalten, auch im Interesse von uns Menschen selbst, dann sollte man natürlich so wenig Zeit wie möglich verlieren. Trotzdem wird sich ja vieles nicht von heute auf morgen ändern lassen. Welche Ziele lassen sich denn aus Ihrer Sicht vergleichsweise schnell erreichen und bei welchen brauchen wir einen längeren Atem?
Ja, also bei uns haben alle Ziele den Zeitrahmen von 2030 und das ist natürlich sehr ambitioniert, das ist schon klar. Und das heißt auch, dass wir uns schon ganz schnell jetzt auf die Halbzeit zu vorbereiten müssen. Das wird in COP17 nächstes Jahr in Erevan bereits so sein, dass wir von dem 8-jährigen Zeitrahmen die ersten 4 Jahre schon hinter uns haben und dass wir dann eben gucken müssen, wie weit wir gekommen sind. Global kann man sagen, dass die klassischen Naturschutzziele, also Schutz von 30% des Meeresraums und des Landes, die sind sehr bekannt, sehr schnell bekannt geworden. Da gibt es auch Finanzierung dafür und an denen wird sehr stark gearbeitet. Trotzdem ist der Fortschritt relativ langsam. Was eigentlich viel schwieriger ist, ist das, was wir so allgemein als Mainstream bezeichnen. Das heißt, dass in den Gebieten, die nicht geschützt sind, natürlich auch nachhaltig gewirtschaftet werden muss. Da geht es also um die Integration von Naturschutz in Energiepolitik, in Landwirtschaftspolitik, in Industriepolitik. Und das ist sehr viel anspruchsvoller, aber gleichzeitig eigentlich auch sehr viel wichtiger.
Nun haben wir eben im Bericht des Kollegen Stefan Hübner von einigen positiven Entwicklungen im Biodiversitätsschutz gehört. Es gibt weniger Nashornwilderei in Südafrika, der Gelbflossenthunfisch gilt nicht mehr als überfischt, die Finkenjagd auf Malta ist jetzt illegal und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz kann man Meerestiere besser schützen. Sind das in Ihren Augen Tropfen auf den heißen Stein oder mehr als das?
Nein, überhaupt nicht. Also wir müssen uns schon darauf konzentrieren, dass wir das Problem erkannt haben und dass wir die Lösung auch haben. Und wir erkennen halt, dass es leider nur hier und da aber durchaus Durchbrüche gibt. Und die Beispiele, die Sie gerade genannt haben, die demonstrieren das halt. Und das Wichtige, und dafür gibt es eben dann auch diese globalen Konventionen, das Wichtige ist, dass man dann sich anguckt, wie ist das gelungen und wie können wir das, was in einem Bereich gut gelungen ist, wie können wir das dann sozusagen global umsetzen.
Haben Sie da schon bestimmte Sachen, wo Sie sagen, oh ja, das sollten wir daraus lernen? Sind Sie schon so weit?
Ja, also zum Beispiel gucken wir uns ganz gerne an, was so passiert im Bereich der Finanzierung. Da gibt es also ganz verschiedene Modelle, die Biodiversitätskredite, da gibt es Modelle zum Beispiel, dass man für Ökosystemdienstleistungen bezahlt, dass man sich anguckt, wer entlang eines Flusses beteiligt ist. Da wollen die vielleicht downstream vom Fluss profitieren wollen, müssten dann vielleicht denen, die upstream den Fluss beschützen, zahlen. Da gibt es zahlreiche Modelle und die werden halt bei uns diskutiert. Und da besteht auch großes Interesse dran.
Wie zuversichtlich sind Sie, Frau Schumacher, dass es der internationalen Staatengemeinschaft, dass es der UNO gelingt, so viel wie jetzt noch möglich von der Artenvielfalt zu retten?
Also ich bin eigentlich sehr zuversichtlich aus dem einfachen Grunde, weil uns die Natur und auch das Klima ja ganz deutlich zeigt, was wir zu erwarten haben, wenn wir uns nicht darum kümmern. Das heißt, wir sehen im Klima, wie sich das Klima verändert und auch der Mensch sieht auch zunehmend, wie wir Natur verlieren und was das bedeutet. Und deswegen glaube ich, dass der politische Wille, der deutlich gezeigt wurde, als wir unser globales Rahmenabkommen, also das Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, als das verabschiedet wurde, hat sich ja die Menschheit ganz klar dazu bekannt, dass der Naturschutz wichtiger werden muss und dass wir Natur integrieren müssen in unser Wirtschaften, in unser Leben. Und ich glaube, das wird jetzt zunehmend umgesetzt, nicht schnell genug umgesetzt, aber mit zunehmender Finanzierung, glaube ich, werden wir uns auf unser Ziel zu bewegen können.
Sagt Astrid Schumacher, sie leitet das Sekretariat des UN-Übereinkommens über die biologische Vielfalt. Vielen Dank. Retten statt gefährden, der Mensch und die Artenvielfalt, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Lassen wir uns jetzt nochmal dichterisch verzaubern vom Reichtum und der Schönheit der Tier- und Pflanzenwelt. Hören wir einen Auszug aus dem Gedicht Sommergesang von Paul Gerhardt, einem Dichter des 17. Jahrhunderts. Besonders bekannt sind die Anfangsworte dieses Gedichts: Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit. Aber dann folgt, wenn man so will, und das interessiert uns an dieser Stelle ganz besonders, ein Loblied auf die Artenvielfalt in Flora und Fauna.
Die Bäume stehen voller Laub. Das Erdreich decket seinen Staub mit einem grünen Kleide. Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an als Salomonis Seide. Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein fliegt aus seiner Kluft und macht sich in die Wälder. Die hochbegabte Nachtigall ergötzt und füllt mit ihrem Schall Berg, Hügel, Tal und Felder. Die Glucke führt ihr Völklein aus, der Storch baut und bewohnt sein Haus, das Schwälblein speist ihr Jungen. Der schnelle Hirsch, das leichte Reh, ist froh und kommt aus seiner Höhe ins tiefe Gras gesprungen. Die unverdrossene Bienenschar zeucht hin und her, sucht hier und da ihr edle Honigspeise. Des süßen Weinstocks starker Saft kriegt täglich neue Stärk und Kraft in seinem schwachen Reise.
Ein Auszug aus dem Gedicht Sommergesang von Paul Gerhardt. Ja, die hochbegabte Nachtigall und die unverdrossene Bienenschar, sie lassen sich nicht nur auf internationaler Ebene schützen durch Verträge zwischen Staaten, sondern auch direkt vor unserer Haustür durch persönliches Engagement von Ihnen und mir. Und zwar nicht nur, indem wir Insektenhotels aufstellen oder Vogelnistkästen aufhängen, sondern zum Beispiel auch durch bürgerwissenschaftliches Engagement. in dem Bürgerinnen und Bürger den Forschenden bei ihrer Arbeit helfen, zum Beispiel beim Sammeln von Daten und Erkenntnissen, die für den Schutz der biologischen Vielfalt wichtig sind. Auf diese Weise ist jetzt sogar in Frankfurt, so berichtet unser Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner, die Wiederentdeckung zweier extrem seltener Wildbienenarten gelungen.
Da summt sie wieder. Die schmalköpfige Schmalbiene galt in Hessen als ausgestorben, bis sie nun im Wissenschaftsgarten der Uni Frankfurt wiederentdeckt wurde. Etwa 12 Kilometer entfernt im Frankfurter Rennbahnpark eine weitere tierische Rarität, die geriefte Steilwandschmalbiene.
Das ist speziell, erstmal ist die Art sehr gefährdet für Hessen und es ist auch ein sehr interessantes Habitat, das sogar von der Stadt extra erweitert wurde. Und wir fanden es schön zu sehen, dass ausgerechnet in diesem speziellen Habitat, was extra erweitert wurde, auch eine sehr, sehr gefährdete Art nachgewiesen wurde.
Sagt Ökologin Bina Perl vom Frankfurter Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg. Sandmager Rasen heißt das spezielle Habitat, also der Lebensraum der gerieften Steilwandschmalbiene. Dass sie und die schmalköpfige Schmalbiene in Frankfurt wiedergefunden wurden, ist dem Blütenkopfprojekt zu verdanken.
Und zwar geht es darum, dass Menschen gebeten werden, Blütenköpfe einzusammeln. Und wir dann die Blütenköpfe auf DNA-Spuren untersuchen. Das heißt, wenn eine Biene zum Beispiel eine Blüte besucht, hinterlässt sie DNA-Spuren, Erbmaterial, und die können wir dann im Labor detektieren.
Erklärt Projektleiter Steffen Pauls. So entsteht nach Aussage des Insektenforschers ein genauer Überblick darüber, welche Insekten wo in Frankfurt leben. Etwas Vergleichbares fehle bisher und sei nur zusammen mit begeisterten Bürgerinnen und Bürgern zu erreichen. Die bekommen dafür ein spezielles Kit.
Ein Kit ist in unserem Fall ein kleines Paketchen, wo drin war sterile Handschuhe, eine sterile Pinzette, ein Leitfaden, ein Beutel mit Trocknungsmittel, Hinweise, was man bei der Probennahme beachten sollte. Und dann gab es auch eine Liste mit Pflanzen, die wir da besonders empfohlen haben, weil wir wussten, dass die funktionieren.
Kräuter zum Beispiel, Glockenblumen oder Schafgarben. Ihre Blütenköpfe werden abgeschnitten, beschreibt Bina Perl, in Trocknungsmittel gelegt und nach Insektenerbgutspuren untersucht. Die Ergebnisse werden dann mit Daten verglichen, die die Forschenden selbst erhoben haben, vor allem in Privatgärten, aus denen es nicht viele Informationen zur Verbreitung von Insekten gibt. Insgesamt wurden so bislang rund 500 Insektenarten im Frankfurter Stadtgebiet nachgewiesen. Und das Projekt soll noch weitergehen, so Steffen Pauls.
Wir haben jetzt in dem Projekt bisher sehr viel mit Gärtnerinnen und Gärtnern gearbeitet. Wir würden aber auch sehr gerne mit den Pflegern von Wiesen zusammenarbeiten. Also zum Beispiel im Straßenbegleitgrün haben wir die Möglichkeit, Wiesen zu entwickeln. Wir haben aber auch im Umfeld von Frankfurt oder auch in der Stadt viele Wiesenflächen und Rasenflächen, die eben durch verändertes Management aus Sicht der Insekten sehr stark aufgewertet werden können.
Beispielsweise, indem auf solchen Flächen immer nur 2/3 abgemäht werden und der Rest stehen bleibt als Insektenrefugium. Ob und wie solche Maßnahmen fruchten, kann dann mit den Methoden des Blütenkopfprojekts überprüft werden.
Und dieses Blütenkopfprojekt, von dem uns unser Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner gerade berichtet hat, war Teil eines größeren Kooperationsprojekts unter der Überschrift Städtische Lebensstile und die Inwertsetzung von Biodiversität. Libellen, Heuschrecken, Hummeln und Co. Dr. Julia Kromer ist Botanikerin bei der Frankfurter Senckenberg-Gesellschaft und sie koordiniert zurzeit das Projekt Krautschau. An diesem Projekt können und sollen sich neben den Fachleuten Bürgerinnen und Bürger wie Sie und ich beteiligen. Guten Tag, Frau Kromer.
Guten Tag.
Wir erreichen Sie während einer bundesweiten Aktionswoche unter dem Motto Krautschau und kurz vor und kurz nach einem Krautschau-Spaziergang in Frankfurt. Was genau passiert denn auf solchen Spaziergängen?
Bei der Krautschau gehen Menschen gemeinsam los, gehen in die Knie, schauen, was in Ritzen und Fugen und Pflastersteinen wächst, übers Überleben kämpft oft, und man betrachtet gemeinsam, welche Arten man findet, bestimmt sie, beschriftet sie mit Kreide, damit es auch andere sehen, und ja, bewundert die Vielfalt, die sich einem da auftut.
Die meisten von uns werden ja immer dadurch aufmerksam auf solche Kräuter, weil die irgendwie entfernt werden müssen oder von fleißigen Menschen entfernt werden. Sie sollte mal stehen bleiben, nicht nur aus Faulheit, oder?
Die sollten unbedingt stehen bleiben. Ganz viele Insekten leben da drin und davon, vom Nektar und Pollen in den Blüten. Sie tragen auch dazu bei, dass Wasser zwischen den Pflastersteinen versickern kann, was heute angesichts, wenn es denn im Klimawandel mal regnet, ja dann oft sehr heftig der Fall ist. Und das Wasser kann dann versickern, anstatt oberflächlich abzufließen. Und Sie tragen dazu bei, die Städte zu kühlen. Zwar in kleinem Umfang, aber eben doch so, dass es stellenweise deutlich messbar ist.
Was können Sie mit solchen Aktionen wie einem Krautschau-Spaziergang erreichen für die Bewahrung biologischer Vielfalt?
Also für das Bewahren ist ja Wertschätzung nötig. Und etwas wertzuschätzen, muss man es kennen. Dazu muss man erstmal hinschauen. Und die Krautschau ist eben, der Charme an der Krautschau ist, dass man überall anfangen kann. Man muss nicht in den Zoo oder in den Palmgarten oder in den brasilianischen Regenwald, um biologische Vielfalt zu erfahren. Man kommt aus der Haustür, senkt den Blick eine Etage tiefer als das Handy ganz nach unten und sieht, was dann dort wächst und blüht und kann sich dank der Apps, die wir auch auf dem Handy ja direkt dabei haben, auch gleich ein Bild verschaffen, welche Arten das sind. Man muss keine Bestimmungsbücher dabei haben, man muss nicht botanisch ausgebildet sein. Man guckt einfach mit dem Handy, was da wächst und merkt, es ist nicht nur Unkraut und Moos und Gras, sondern das sind ja 10 Arten direkt vor den Füßen, die da einfach mal wachsen und gedeihen, ohne dass man was dafür tut.
Nun sind diejenigen, die sich an einem solchen Krautschau-Spaziergang beteiligen, ja wahrscheinlich schon vorher überzeugt vom Nutzen dieser Aktion. Können Sie denn darüber hinaus auch noch andere Menschen erreichen, die sich über Artenschutz in der Pflanzenwelt bisher keine großen Gedanken gemacht haben?
Ja, das versuchen wir, indem wir die Arten, die wir da finden, dann eben schön bunt mit Kreide dick beschriften, sodass sie echte Hingucker werden und eben ihnen ihre Namen geben. Das aus einem schmutzigen Unkraut wird plötzlich eine Art mit einem zauberhaften Namen wie das niederliegende Mastkraut oder das silberblättrige Fingerkraut. Und dann schaut man hin. Aber auch wenn man vorbei eilt, geht vielleicht der Blick zum Boden und man sieht, oh, da hat sich jemand die Mühe gemacht, dieses kleine Pflänzchen hervorzuheben. Und mit Dinge, die einen Namen haben, haben eine gewisse Wertschätzung, sie verdienen diesen Namen und man bringt vielleicht auf die Weise den einen oder anderen zum Hinschauen und sich vielleicht auch weiter damit zu beschäftigen. Wir schreiben da den Hashtag Krautschau dazu, teilen unsere Fotos, die wir von diesen beschrifteten Pflanzen machen, auch im Internet, hoffen, dass auf diese Weise auch eine größere Resonanz entsteht und informieren dann natürlich zum Beispiel auf der Webseite hier bei Senckenberg, wo wir die Aktion aufgehängt haben, nicht nur überall, wo Spaziergänge stattfinden, wo jeder mitgehen kann, sondern eben, worum es überhaupt geht und hoffen, dass wir auf die Weise die eine oder den anderen über die übliche Naturfreunde-Blase hinaus auch aktivieren können oder zumindest informieren.
Sie haben mir vor der Sendung erzählt, dass Sie demnächst als Sachverständige gehört werden in einem Gerichtsprozess zum Thema Kraut oder Unkraut. Erzählen Sie nochmal, worum es da geht.
Ja, da hat mich eine Frau angerufen, die von der Krautschau gehört hatte und die mit ihrer Gemeinde über Kreuz liegt, weil man von ihr verlangt, dass sie die Pflanzen auf dem Gehweg vor dem Haus entfernt, was sie aber nicht möchte, weil sie sagt, die blühen, da sind Insekten, das sieht hübsch aus. Die leisten ihren Beitrag zu einer grüneren Stadt und sie macht es nicht und das geht jetzt vor Gericht und sie hat mich als Sachverständige dazu eingeladen. Anfang Juni, ich bin sehr gespannt.
Haben Sie sich schon zurechtgelegt, was Sie da sagen, in welche Richtung Sie argumentieren werden?
Naja, schon mit dem Nutzen, also der ökonomische Nutzen dieser Pflanzen ist messbar. Wie gesagt, für die Kühlung der Stadt, für das Versickern von Wasser. Außerdem halten sie das Pflaster auch zusammen, sie binden Staub und ja, dann natürlich auch damit, dass sie anderen Arten als Lebensraum und Nahrung dienen und damit, dass sie einfach hübsch sind und auch ein Leben verdienen, möchte ich mal so naturromantisch sagen.
Haben Sie denn das Gefühl oder haben Sie vielleicht sogar greifbare Hinweise, dass Sie mit Ihren bürgerwissenschaftlichen Projekten und Aktionen wie zum Beispiel der Krautschau oder auch anderen Projekten tatsächlich etwas erreichen für die Artenvielfalt in einer Stadt und Region wie Frankfurt?
Ja, man bekommt schon zu hören, dass in den Ämtern nicht immer nur die Leute anrufen, die sagen, oh, das Unkraut muss weg, sondern immer mehr Leute auch, die sagen, da hat die Wegmalve geblüht am Gehweg vom Haus und die wurde weggemäht und bitte lass das doch in Zukunft. Also man sieht schon, wie viele Leute sich für die Natur einsetzen, wenn sie eben einmal, wie gesagt, aus näherer Anschauung kennengelernt haben. Und ich glaube, dass sich das fortsetzt. Diese Leute sind dann Multiplikatoren, machen vor ihrem Haus, in ihrer Nachbarschaft, in ihren Wirkungskreisen, verbreiten sie das ja auch weiter. Und ich hoffe sehr, ja, dass das größere Kreise zieht und künftig mehr naturfreundliches Handeln in den Städten auch dann veranlasst.
Dr. Julia Krohmer, Botanikerin bei der Senckenberg-Gesellschaft in Frankfurt. Vielen Dank.
Dankeschön.
Retten statt gefährden, der Mensch und die Artenvielfalt, der Tag, ein Thema vieler Perspektiven.
Es ist so still, die Heide liegt im warmen Mittagssonnenstrahle, ein rosenroter Schimmer fliegt um ihre alten Gräbermale, Die Kräuter blühen, der Heideduft steigt in die blaue Sommerluft. Laufkäfer hasten durchs Gesträuch in ihren goldenen Panzerröckchen. Die Bienen hängen Zweig um Zweig sich an der Edelheide Glöckchen. Die Vögel schwirren aus dem Kraut, die Luft ist voller Lerchenlaut. Ein halb verfallen niedrig Haus steht einsam hier und sonnenbeschienen. Der Kätner lehnt zur Tür hinaus, behaglich blinzelnd nach den Bienen. Sein Junge auf dem Stein davor schnitzt Pfeifen sich aus Kälberrohr. Kaum zittert durch die Mittagsruh ein Schlag der Dorfuhr der Entfernten. Dem Alten fällt die Wimper zu, er träumt von seinen Honigernten. Kein Klang der aufgeregten Zeit drang noch in diese Einsamkeit.
Abseits, ein Gedicht von Theodor Storm aus dem 19. Jahrhundert. In immer mehr Einsamkeiten ist der Klang der aufgeregten Zeit inzwischen vorgedrungen und immer mehr Menschen träumen nur dann von Honigernten, wenn diese Ernten schon im Honigglas und dann auf dem Brötchen oder im Tee gelandet sind. Sich Gedanken über biologische Vielfalt zu machen, liegt für viele Menschen schon deshalb nicht nahe, weil die Natur vergleichsweise weit weg für sie ist, weil sie eben nicht auf dem Land, sondern in der Stadt wohnen. Und überhaupt scheint die Fähigkeit, bestimmte Pflanzen und Tiere zu erkennen, abzunehmen in unserer Gesellschaft. Sie scheint von Generation zu Generation immer mehr verloren zu gehen. Diesen Eindruck bestätigt jetzt eine neue Studie. Der Kollege Sven Kästner aus der Wissenschaftsredaktion der ARD erzählt uns mehr darüber. Und er erzählt uns auch von Versuchen, Kinder und Jugendliche wieder näher an die Natur und ihre biologische Vielfalt heranzuführen.
Eine Gans, kanadische Wildgans.
Ja, das ist sie, genau. Welche Vögel finden wir hier noch?
Ente, Reiher, Storch, Schwan.
Ja. Also Krähen gibt es hier halt immer.
Und Hauntaucher.
Naturwissenschaftslehrer Martin Reis ist mit einigen seiner Sechstklässler am Tegeler See in Berlin unterwegs. Der Ausflug gehört zum Projekt Vielfalt verstehen, den das Berliner Naturkundemuseum im Unterricht anbietet. Ziel, heimische Arten kennenlernen und abenteuerliche Vorstellungen korrigieren. Denn die gibt es.
Ja, hier im Tegeler See kann auch schon mal der Hai vorkommen. Also der Bezug ist einfach bei vielen nicht da. Also man kennt den Hai und dann heißt es ja, der Hai lebt überall, wo Wasser ist.
Also auch hier im See, wenn es nach den Vorstellungen mancher Schülerinnen und Schüler geht. Auch sonst kennt Martin Reis die Wissenslücken zur Tier- und Pflanzenwelt vor der Haustür.
Alles, was nicht der Fuchs und nicht das Pferd ist, kommt definitiv zu kurz. Amsel und dass es da auch vor allem Geschlechterunterschiede gibt in der Färbung und wie die Vögel vor allem aussehen. Was sind Säugetiere und woran erkenne ich Fische zum Beispiel? Und was ist der Unterschied zwischen Reptilien und Amphibien? Da ist, glaube ich, das Vorwissen weniger geworden.
Die Berliner Schülerinnen und Schüler sind keine Einzelfälle. Es hängt vom Alter ab, wie gut wir Tiere und Pflanzen kennen. Das hat eine Studie der Technischen Universität Berlin belegt. Ingo Kovarek, Professor für Ökosystemkunde, gehört zu den Autoren.
Wir haben festgestellt, dass Schüler und Schülerinnen im Alter von 14 bis 17 Jahren deutlich weniger Arten kennen als die jüngeren Erwachsenen, also bis 27-Jährige. Und die jüngeren Erwachsenen kennen wiederum weniger Arten als die älteren Erwachsenen.
Die Studienteilnehmer sollten auf 12 Fotos bekannte Pflanzen, Vögel und Schmetterlinge identifizieren. Die Ergebnisse waren teils überraschend. Brennnesseln und Rosskastanien erkannte fast jeder, knapp 70% auch den Haussperling. Aber nur noch jeder und jede zweite den Zitronenfalter.
Es ist so, dass Pflanzen allgemein besser bekannt sind als Vögel. Und Vögel sind besser bekannt als Schmetterlinge. Das haben wir in unserer deutschlandweiten Studie festgestellt. Und das stimmt auch mit anderen Studien überein, die etwa in Israel oder in Frankreich gemacht worden sind.
Wobei Ausnahmen die Regel bestimmen. Die Elster hier erkannten überraschenderweise besonders wenige.
Bei der Elster aber, wo man denkt, da kennt ja eigentlich jeder, da waren es nur noch 29% bei den Jugendlichen, die sie erkannten. Und beim kleinen Fuchs, ein weit verbreiteter Schmetterling, waren es nur noch 3%.
Die Ergebnisse verblüffen Fachleute und vielleicht auch manche Eltern wenig. Gerade in den Städten wachsen Kinder und Jugendliche oft mit wenig Kontakt zur Natur auf. Ihre Welt ist eher von Technik und Medien geprägt.
Es ist eher verfurcht.
Ja, sehr gut.
Wobei Medien auch im Schulprojekt des Berliner Naturkundemuseums eingesetzt werden. Dort präsentieren die Sechstklässler ihre Entdeckungen am Ende in einem selbstgeschnittenen Video.
Und jetzt hier hinten bleiben, wenn nicht, sieht man unsere Schatten.
Gerade drehen sie Einstellungen vom ältesten Baum der Stadt. 800 Jahre alt ist die dicke Marie. Und die Kinder kennen auch die Baumart.
Eiche, habe ich auch gesagt, das ist eine Eiche.
Ja, natürlich.
Warum? Könnt ihr erkennen, warum es eine Eiche ist?
Weil, wenn ich jetzt das Fernrohr nehme und mir ein Blatt anschaue, sehe ich die klassische Form einer Eiche, nämlich runde Ausbuchtungen.
Und die 12-Jährigen interessieren sich lebhaft für die Vögel hier. Mit einer App des Naturkundemuseums versuchen sie, die Stimmen zuzuordnen.
Rotkehlchen, Zwergschnäpper oder Mönch, Grasmücke.
Kim Ortega koordiniert das Projekt als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Naturkundemuseums. Sie beobachtet, dass die Mädchen und Jungen nach einem guten halben Jahr die Arten um sie herum besser kennen und sich vor allem auch dafür interessieren.
Ich freue mich, jedes Mal hierher zu gehen, weil ich Veränderungen wahrnehme. Das sind natürlich auch Kinder, die vielleicht nicht rausgehen normalerweise und gar nicht interessiert sind. Und wenn dann zwei Jungs auf einmal stehen bleiben und sagen, da ist ein Kormoran und der fischt und ich möchte jetzt noch nicht in die Schule zurück, ich will das erstmal weiter beobachten, sind wir echt einfach zu spät gekommen, weil ich das so schön fand, dass sie sich doch für die Natur interessieren und sogar es benennen konnten.
Die Forscherin sieht das Wissen um die Arten nicht als Selbstzweck. Es gehe darum, auch bei der jungen Generation das Verständnis für den Naturschutz zu wecken.
Wenn man Dinge, die man selbst erlebt hat und kennt, auch wirklich liebgewinnt und auch schützt. Also das ist mir ein großes Anliegen. Und ich sehe da auch einfach eine Veränderung, wie die mit der Natur umgehen und wie die dann auch wirklich rausgehen. Also man hat so einen ganz anderen Filter und filtert die Natur nicht mehr raus.
Hört ihr?
Am Seeufer wenden sich die Schülerinnen und Schüler mittlerweile den Wassertieren zu. Und klarer Fall, sie kennen sich aus, auch mit den Fischen.
Cool, dass hier jetzt Rotfedern sind. Da sieht man es immer an der glänzenden silbernen Haut und an den roten Flossen.
Also auch hier hören wir, man schützt vor allem das, was man liebt und man liebt nur das, was man kennt. Nehmen wir diesen Satz mal für uns mit aus dem Bericht von Sven Kästner darüber, wie man mehr Menschen, gerade auch junge Menschen, mit der Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt vertraut machen kann. Einer Vielfalt, die unseres Schutzes bedarf. Naturschutz, Artenschutz, der Schutz der biologischen Vielfalt ist zwar eine globale Aufgabe, aber sie fängt direkt vor unserer Haustür an, wie wir auch schon mehrfach gehört haben in dieser Folge. Und unter anderem deshalb gibt es den Verein Kommunen für biologische Vielfalt. Dieser Verein ist ein Zusammenschluss von derzeit 428 Städten, Gemeinden und Landkreisen in Deutschland. Und Robert Spreter ist der Geschäftsführer des Vereins. Guten Tag.
Hallo.
Der Verein Kommunen für biologische Vielfalt und seine Mitglieder wollen sich einsetzen, so steht es auf ihrer Website, für artenreiche Naturräume im Siedlungsbereich und in der freien Landschaft. Wie machen Sie das denn?
Ja, erstmal gibt es uns, sage ich mal so, weil es überhaupt viele Kommunen gibt, die sich für biologische Vielfalt einsetzen wollen. Das ist deren Wunsch. Nur es ist gar nicht so einfach, das immer alles richtig zu machen, sage ich mal. Gerade für kleinere Kommunen, die da auch oft wenig Fachpersonal haben. Und es muss ja nicht jede Kommune das Rad wieder neu erfinden, weil viele haben genau die gleichen Probleme. Und deshalb gibt es uns. Kommunen können sich an uns wenden, wenn sie zum Beispiel überhaupt anfangen, jetzt umzustellen von einer Rasenmulchmaat auf Blumenwiesen oder andere Dinge neu beginnen für biologische Vielfalt. Wir beraten dann und wir weisen auch hin auf andere Kommunen, die das eben schon gemacht haben und vernetzen die Kommunen so miteinander.
Was haben Sie da zum Beispiel schon für Ratschläge gegeben? Können Sie ein Beispiel nennen?
Ja, also gerade wenn man zum Beispiel mit dem Blumenwiesen anfängt, ist es eben gerade zum Beispiel wichtig, dass erstmal muss die erste Blumenwiese, die sollte wirklich auch schön was werden, sage ich mal so, weil sonst sind die Leute drumherum enttäuscht. Deswegen muss man sich wirklich da auch viel Mühe geben, gutes Saatgut haben. Meistens ist da noch so ein bisschen Mohn zum Beispiel drin in dem Saatgut, wo man am Anfang schöne Effekte hat. Später wird das dann aber über eine dauerhafte Wiese, dass man nicht auf die Idee kommt, ich brauche jetzt nur so einjährige Blühmischungen, die machen ein Jahr einen schönen Effekt. Das sieht dann ganz knallig aus, da gewöhnen sich die Leute, aber im nächsten Jahr sieht das schon wieder nicht mehr so schön aus. Es muss nachhaltig sein und trotzdem muss man die Leute von Anfang an mitnehmen und man muss sich tatsächlich gerade am Anfang beraten lassen, um alle dabei zu haben.
Die Leute mitnehmen, das ist natürlich ein wichtiges Stichwort. Wir haben ja gerade ganz einleuchtend gehört, dass Menschen in Städten oft nur wenig Kontakt zur Natur haben. Wie versuchen denn Sie und Ihre Mitglieder im Verein Kommunen für biologische Vielfalt, die Menschen in den Städten, gerade auch in den größeren Städten, mitzunehmen, sie zu sensibilisieren, sie zu gewinnen für den Erhalt der biologischen Vielfalt?
Ja, ich denke, wichtig ist es überhaupt, die Natur in die Stadt wieder hineinzuholen. Weil ein Grund, warum die Menschen Natur auch noch so wenig kennen, ist, weil viele Menschen kaum noch rausgehen in die Naturräume. Das ist ein großer Unterschied zu früher. Das gibt's auch aus Studien. Und deswegen, weil die Menschen nicht rausgehen, müssen wir die Natur hineinholen. Und das ist auch möglich. Es gibt überall Möglichkeiten, um Naturräume zu schaffen. Es gibt so viele Plätze, auch kleine Ecken und grüne Ecken, wo man wirklich auch was Vielfältiges machen kann. Und dann nehmen Leute teil an dem, was um sie herum passiert, das interessiert Menschen. Und ich sag mal, wir haben es geschafft, wenn die Menschen dann sich dann nicht mehr beschweren, dass der Rasen nicht mehr gemäht wurde, weil es dann so unordentlich ist, sondern dass die Blumenwiese gemäht wurde, weil sie nicht mehr so viel blüht. Dann merkt man, es passiert. Und dazu muss ich die Leute aber beteiligen. Die müssen mitbekommen, was da passiert. Die dürfen auch mal was mitmachen, auch selber zum Beispiel an Baumstreifen mit aktiv sein. Und dann bekommt man ein neues Bewusstsein dafür.
Welche Probleme, denen die Artenvielfalt ausgesetzt ist, lassen sich denn auf kommunaler Ebene vielleicht besonders gut lösen und wo stoßen sie eher an Grenzen?
Gut lösen lassen sich alle Dinge, die man direkt vor Ort einfach lösen kann. Kommunen sind diesen Umsetzer vor Ort in ganz konkreten Dingen. Da kann man ganz konkret eine Baumallee pflanzen, man kann ganz konkret den einzelnen Baum schützen und die einzelne Wiese anlegen und das klappt wirklich gut. Auch gut, wenn die Kommune will und wenn sie beraten ist und wenn die Kommunalpolitik dabei auch mitmacht. Wo Kommunen natürlich an Grenzen stößen, das sind die großen Rahmenbedingungen, sage ich mal so, die Bund und Länder vor allem setzen. Da ist es einfach so, dass wir brauchen Grundlagen in Gesetzen wie dem Bundesnaturschutzgesetz, dem Baugesetzbuch, wo einfach auch der Schutz der biologischen Vielfalt fest verankert sein muss. Und es geht natürlich auch um Finanzen. Gerade wenn Kommunen Dinge ändern wollen, Dinge neu machen für biologische Vielfalt, dann ist auch Geld vonnöten. Und viele Kommunen haben da einfach wenig Möglichkeiten und brauchen dabei auch ganz direkt Unterstützung.
Können Sie uns noch das ein oder andere Beispiel nennen, wo es in Ihren Mitgliedsstädten, Gemeinden und Kreisen gelungen ist, Artenvielfalt zu retten oder zu bewahren? Das ein oder andere Beispiel, das uns Hoffnung machen kann?
Also insgesamt gibt es ganz viele Beispiele. Erstmal kann ich wirklich Hoffnung sagen, weil wir sind mit ganz vielen Grünflächenämtern und auch im Gespräch und ganz viele Stellen im Moment um und sagen, ja, wir wollen biologische Vielfalt schützen. Also zum Beispiel hat die Stadt Köln hat jetzt innerhalb weniger Jahre umgestellt von 242 Hektar von Rasen auf Blumenwiesen. Das ist eine riesige Fläche, sage ich jetzt mal. Aus Frankfurt hat man heute schon viel gehört. Die haben ihr Wiesenkonzept, wo sie auch nacheinander immer mehr Wiesen anlegen. Also da wird ganz vieles passiert. Es passiert auch viel in kleinen Kommunen. Riedstadt zum Beispiel ist auch so, dass die ihre Mittelstreifen im Moment, wo bisher nur Bodendecker sind, umbrechen und dort wirklich schöne Blühwiesen haben. Die haben aber auch naturnahe Regenrückhaltebecken oder haben auch jetzt zum Beispiel Steinhaufen und Totholz in den Grünanlagen, also ganz vielfältig. Oder auch ein tolles Beispiel ist Kronberg. Da gefallen mir ganz besonders naturnahe Spielplätze. Die sind eben auch wichtig, um Menschen zu erreichen. Und bei dieser Planung der Spielplätze wurden dann auch wieder Kinder beteiligt, durften dort mitplanen und können dort heute Natur erfahren.
Robert Spreter, Geschäftsführer des Vereins Kommunen für biologische Vielfalt. Vielen Dank. Wir Menschen neigen ja dazu, uns als die Krone der Schöpfung zu betrachten und als Beherrscher der Natur, so als säßen wir auf einem Königsthron. Aber hören wir mal, wie in Erich Kästners gleichnamigem Gedicht die Bäume zu uns sprechen.
Wir sitzen nicht auf Thronen, uns schmeichelt nur der Wind. Wir haben dennoch Kronen, die schöner als eure sind.
Das war der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal unter der Schlagzeile Retten statt Gefährden, der Mensch und die Artenvielfalt. Der Lebensraum dieser und jeder unserer Folgen ist neben dem Radio die ARD-Audiothek, und zwar die Rubrik Politik und Hintergrund. Und dort in der ARD-Audiothek finden Sie auch einen Podcast von Deutschlandfunk Kultur aus der Reihe Im Gespräch. Zu Gast ist dort die Bienenforscherin Kirsten Trainer und sie sagt, ohne Bienen fehlt die Vielfalt. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie einfach unsere Dialogmail über hr2.de oder hrinforadio.de oder können Sie dann auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen hinterlassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.
Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.